Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, wenn ihr mal mit Menschen sprecht, die nicht hier so aus der Gemeinde kommen, die vielleicht aus einer anderen Kirche oder aus einer ganz anderen Glaubensrichtung kommen. Und dann passiert irgendwie mal was, dann erzählen die von etwas und dann denkt ihr euch, was ist das denn? Ja, was ist das dann? Verurteilst du das direkt, weil du kennst das ja nicht, das ist ja was Fremdes, das ist ja was Falsches? Oder lässt es dir vielleicht auch mal erklären? In dem Fall habe ich es mir erklären lassen, zumindest habe ich es mir versucht erklären zu lassen und habe gemerkt, boah, da steckt ja richtig was hinter. Aber so richtig, also so richtig, biblisch richtig, ist das, was die sagen, nicht. Aber die haben sich ja wohl was dabei gedacht, dass sie seit Jahrhunderten, schon seit Jahrtausenden, diese Lehre lehren. Und was das ist, was mir da so begegnet ist, ist das Thema Sünde. Und in dem konkreten Fall nehme ich eine Unterteilung zwischen Todsünden und lässlichen Sünden. Habe ich mich gefragt, wo kommt das denn her? Und ich hatte jetzt am Donnerstag frei und habe ein bisschen versucht, über Internet, Wikipedia zu recherchieren und bin dann nachher zu dem Ergebnis gekommen, okay, dass es falsch ist, so zu unterteilen, das wissen wir. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber nachdenken. Bei Gott ist jede Sünde ein Todesurteil. Aber was die dann aufgeführt haben als Todsünden, 7 Stück, in einigen Quellen sogar 8 Stück, fand ich hochinteressant, nämlich Dinge, die uns wirklich berühren. Dinge, die nicht einfach so fremd von uns sind, sondern Dinge, Sünden, die ich glaube mal in jedem von uns mehr oder weniger stark vertreten sind. Ich habe jetzt nicht vor, über Sünde im katholischen und Sünde im biblischen Sinn zu reden, sondern einfach mal, dass wir uns Gedanken machen, zumindest einmal heute, über die erste, über die schlimmste, über die größte Sünde, nämlich nach katholischem Denken, die Todsünde Nummer 1. Weiß das zufällig einer? Ich habe es recherchiert, ich habe es einfach. Hochmut, Stolz. Ob das jetzt die Katastrophe unter der Sonne ist, werden wir gleich sehen, aber im katholischen Denken ist Hochmut die Todsünde, zumindest von der Lehre her, zumindest von der Lehre her. Und dann habe ich nachgeguckt, man kann das übersetzen, also Hochmut kann man übersetzen, abgehoben, stolz, überheblich, herablassend, arrogant, eingebildet, vermessen, aufgeblasen, selbstgefällig, eitel. Hört sich nicht so gut an, sind wir uns einig. Aber dann habe ich gemerkt, also wenn ich mich so umgucke, so bei meinen Kollegen oder bei meinen Nachbarn oder so bei anderen Bekannten, ist Stolz gar nicht mal so das Problem. Da sind, glaube ich, die meisten irgendwie stolz, dass sie was erreicht haben. Sind stolz, weiß nicht was, worauf kannst du stolz sein? Auf dein Auto, auf deine Stellung, auf dein weiß ich nicht was. Eine Frage, warum kann man auf sowas stolz sein? Aber die Menschen sind darüber stolz und sie sind ehrlich stolz, das geleistet zu haben, das vollbracht zu haben. Da habe ich mir gedacht, okay, kann ich Ihnen das nehmen? Soll ich Ihnen das nehmen? Aber es ist doch total menschlich, auf eine Sache, auf eine Leistung, die man erbracht hat, stolz zu sein. Aber stolz bedeutet auch immer, ich bin stolz über das, was ich geleistet habe, aber das muss raus, das müssen andere wissen. Und dann ist es so in unserem menschlichen System, dass ein Mensch dem anderen Menschen Ehre gibt. Dann kriegst du dann nachher den Titel XY verpasst, weil du diese Prüfung bestanden hast. Dann bist du nachher Doktor, Professor oder sonst irgendwas. Dann kriegst du nachher einen Oscar verliehen oder einen Nobelpreis oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt. Diesen Anfang diesen Monats wurden wieder die Nobelpreise verteilt. Dann kommt auf einmal Stockholm Calling. Kriegst du einen Anruf, du und ich natürlich nicht, aber dann wird der Anruf gegeben und dann ist auf einmal hier ist Stockholm und der andere weiß, es ist soweit. Von einem Gremium von Menschen wurde ich auserwählt, den Nobelpreis für, gibt es ja unterschiedliche Kategorien, dieses Jahr zu bekommen. Es hat noch nie einer abgelehnt. Den wollte jeder haben. Hat keiner gesagt, nein. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, einer hat abgelehnt. Aber Jean-Paul Sartre hat 1964 abgelehnt. Ist wirklich interessant. Jean-Paul Sartre hat 1964 den Nobelpreis abgelehnt. Wisst ihr warum? kann eigentlich. Es gibt unterschiedliche Theorien, warum Sartre den abgelehnt hat. Der eigentliche Grund liegt nicht daran, dass er meinte, ich bin das nicht wert. Der eigentliche Grund liegt 7 Jahre zurück. 1957 hat ein anderer einen Anruf aus Stockholm gekriegt. Dieser Mann hieß Albert Camus. Sartre und Camus waren Freunde, nachher waren sie Rivalen. Und in dem Moment, wo Camus den Nobelpreis gekriegt hat, war für Sartre klar, Nobelpreis. Ich bin etwas Besseres wert als so ein blödes Ding. Wenn Camus den kriegt, dann brauche ich den nicht. Auch eine Form von Stolz. Man kann auch aus Stolz einen Nobelpreis ablehnen. Schauen wir mal in der Bibel nach, wie sich Stolz so manifestiert, wie sich Stolz so zeigt, wie wir in unserem Leben mit Hochmut und Stolz konfrontiert werden, wie wir in unseren Herzen vielleicht auch merken, es ist auch in mir, es ist auch in dir, dieses Verlangen, etwas zu sein, dieses Verlangen, etwas zu gelten, dieses Verlangen, besser zu sein, mehr zu sein als ein anderer. Wenn ich in der Bibel anfange, habe ich mir gedacht, wie fange ich denn dann an, wo fange ich denn dann an? Und ich habe gedacht, man fängt am besten immer am Anfang an. Und am Anfang meine ich jetzt nicht hier, ich fange an mit 1. Mose und so weiter, sondern von der ersten Person, von der uns berichtet wird, dass sie stolz war, dass sie hochmütig war. Wenn ihr mitlesen wollt, könnt ihr das machen. Ich weiß nicht, es gibt 2 Stellen. Eine steht in Jesaja 14 und eine steht in Hesekiel 28. Ich habe mich für die Jesaja-Stelle entschieden. Einfach mal zu lesen von dieser Person, wie sie von Gott beschrieben wurde in dem Moment, wo sie als stolz, als hochmütig erkannt wurde. Das ist jetzt Jesaja 14, die Verse 12 bis 15. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden zerschmettert, du Überwinder der Nationen? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und mein Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren zu den Wolkenhöhen im Allerhöchsten, mich gleich machen. Doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Ich glaube, die meisten von euch kennen die Stelle. Ihr wisst, um wen es geht. Es geht um Luzifer, den Teufel, Satan, den schönsten Engel, der die Aufgabe hatte, die Ehre, die Anbetung an Gott weiterzugeben, der von Gott ausgerüstet war mit so viel Pracht und Herrlichkeit und Schönheit und Gaben, aber an dem etwas gefunden wurde, der wollte die Ehre für sich. Der ist von Gott eingesetzt worden in eine Position und diese Position hat er missbraucht und hat alles für sich haben wollen. Gott hat ihm viel gegeben. Er muss wirklich der schönste Engel gewesen sein. Aber das, wozu er von Gott bestimmt war, hat er nicht getan. Und als Konsequenz kam Gottes Urteil. Und der Grund war, es ist Stolz, es ist Hochmut, es ist Eitelkeit, es ist Überheblichkeit an dir gefunden worden. Du machst dich zu etwas, was du nicht bist. Gott hat dich in eine Stellung gegeben, in eine sehr hohe Stellung, in eine riesige Position über alle anderen Engel. Und du erhebst dich, du willst dich noch weiter erheben, als Gott dir deine Grenze gesetzt hat. Und das war zu viel. Hätte er doch froh sein können darüber, dass Gott ihn in diese Position gestellt hat. Keinen schöneren, besseren Engel als ihn. Es hat ihm nicht gereicht. Eigene Ehre gesucht. Etwas für sich, etwas aus sich selber haben. Und wie steht es hier? Ich will. Was schreibt er? Ich will, ich will, ich will. Das habe ich mir vorgenommen. Immer nur geht es um mich. Ich will wie Gott sein. Kennt ihr das Märchen, die Fabel vom Fischer und seiner Frau? Ich will immer mehr. Und wie reagiert Gott darauf? Du aber. Er wird klar, wer das Sagen hat. Wenn er in der Position ist, wo Gott ihn gestellt hat, ist alles gut und alles schön. Und es ist eine große Ehre, in eine hohe Position gestellt zu sein. Aber wenn du vermessen, überheblich oder was auch immer wirst, dann kann Gott dich da nicht mehr lassen. Dann hilft dir deine Schönheit, deine Begabung, deine ursprünglich von Gott gegebene Stellung nichts mehr. Weil dann wirst du nämlich in diesem Falle und in vielen anderen Fällen entthront, entmachtet, ent- oder depositioniert. Du wirst aber, Gott hat das Sagen und Gott hat bestimmt, nein, das war zu viel. Kennt ihr die menschliche Dreieinigkeit? Nicht Gott, Vater und Heiliger Geist. Me, myself and I. Wir drei, wir schaffen das schon. Me, also ist Englisch, wer es nicht übersetzen kann, es geht alles nur um mich. Und so sind wir. Und ich kann verstehen, dass die katholische Kirche zu dem Ergebnis gekommen ist, die Todsünde Nummer 1 ist Stolz. Ich brauchte mich nicht großartig vorbereiten, weil man kann wirklich, es gibt so tolle Programme im Internet, gehst auf Bibelserver, gibst ein Suchwort ein, ratterst dir die Verse. Ich brauchte eigentlich gar nicht großartig suchen, weil es wurde mir alles vorgegeben. Ich musste diese Verse einfach nur runterschreiben, ich musste nachher auch noch aufhören, bei 10 Versen Schluss machen, wie viel in der Bibel drin steht über Menschen, ich packe den Satan jetzt mal mit dazu, über Menschen, die stolz geworden sind, überheblich geworden sind. Vielleicht denkt ihr jetzt an diesen Mann, Lukas 12, ein reicher Mann, ein gesegneter Mann, hatte große Ernte, hatte große Scheunen. Und dann war er nicht unbedingt dankbar, ist er nicht zu Gott hingegangen und danke, ich will was abgeben, sondern hat gesagt, boah, super, was mache ich mit dem ganzen Zeug? Ein guter Geschäftsmann. Scheunen sind zu klein, ich reiß die nieder, baue größere und das reicht für lange. Ich kann es mir gut gehen lassen. War gut überlegt, ne? Die kleinen Scheunen hat es nicht angepasst, neue kommt der, muss der. Ihr kennt das ja manchmal, wie die Aldi-Märkte hier gebaut werden, da macht man halt größere Märkte, werden die alten erstmal niedergerissen. Hat er auch so gedacht, so viel Korn, da brauche ich mehr Platz. Und dann reicht es bis an mein Lebensende. Wie geht die Geschichte aus? Gott spricht zu ihnen, noch heute Nacht wirst du sterben. Und er hatte sich das so gut ausgedacht. Und er hat alles gesehen, Ernte, er konnte rechnen, Scheunen, er konnte rechnen und ohne Gott. Und Gott konnte diese menschlich-logische Überlegung nicht einfach so stehen lassen. Du Tor, noch heute wirst du sterben. Ich lese euch einfach mal so hintereinander ein paar Verse vor, wo in der Bibel über diese Charaktereigenschaft Hochmut, Stolz gesprochen wird. 1. Korinther 4, Vers 7. Denn wer gibt dir den Vorzug? Und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Könnte man auch übersetzen mit nicht geschenkt bekommen hast. Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich oder was prahlst du? Als ob du es nicht empfangen hättest. Also als ob du es aus dir selber heraus produziert hättest. Was tust du, was stellst du dich da so hin? Was machst du dich so einzigartig wunderbar? Und alle sollen es sehen und alle sollen es bemerken und alle sollen es wissen, wie toll du bist. Und eigentlich ist das, was du da so prahlerisch herausposaunst, ein Geschenk Gottes. Also wenn du das so herausposaunst, dann doch bitte nicht me, myself und I, sondern Gott, Vater und Heiliger Geist. Gott, Sohn und Heiliger Geist. Vollkommen falsche Blickrichtung. Ich, das Lieblingswort der Schlange. Das Lieblingswort von dir, von mir, von Jean-Paul Sartre. 1. Korinther 10, Vers 12. Darum, wer meint, er stehe fest, der sehe zu, dass er nicht falle. Wie viele Leute glauben, sie sind in ihrer Position unkündbar? Meinte ein Sebastian Kurz, mir kann keiner was? Ich weiß es nicht, ich will über diesen Mann nicht richten. Aber wie viele Menschen glauben, ich bin's, ich hab's, mir kann niemand was. Und wer glaubt von sich selber, er würde feststehen, ihm könnte nie etwas passieren, er würde niemals sündigen, er würde niemals zu Fall kommen, er wäre die, was auch immer, worauf er sich was einbildet, der sehe zu, der passe auf, dass er nicht falle. Ich weiß nicht, ob ihr diese alten Geschichten kennt von Wilhelm Busch, also von dem anderen Wilhelm Busch dann und aus Eber Götzen, also dem Maler dann halt, von Struwwelpeter, wie diese Leute damals, die Hochmütigen, gezeichnet wurden. Wer das noch kennt, der weiß, die liefen mit Nase hoch durch die Gegend. Das ist einfach nur eine bildliche Darstellung dafür. Diese Leute waren so überheblich, dass sie sich gar nicht mal herabgebeugt haben zu den anderen, die gar nicht mehr gesehen haben und dementsprechend auch nicht die Gefahren, die Hindernisse und die Plätze, die Möglichkeiten, die sie zum Fallen hätten bringen können und aktiv auch zum Fallen gebracht haben, gesehen haben. Die schwebten gedanklich in einer anderen Welt. Und wer meint, die Bibel sagt ganz eindeutig, wer meint, das ist einer, der bildet sich etwas ein, der glaubt, der lebt in einer anderen Welt, gedanklich zu stehen. Der soll aufpassen, der ist in einer riesigen Gefahr. Die, die glauben, sie wären so toll, sind besonders in der Gefahr, hochmütig und stolz zu werden und zu fallen. Zwangsläufig, automatisch. Denkt an den Mann mit der hohen Nase, der keine Bodenhaftung mehr hat. Lukas 18, Vers 14. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus im Gegensatz zu jenem. Kennt die Geschichte? Pharisäer, Zöllner, stehen sie da und beide sind am Tempeln und der eine betet so, der andere betet so. Der eine betet, ich bin's und danke, dass ich nicht so bin wie dieser. Dankbar, scheinbar. Und der andere steht an der Wand, traut sich gar nicht hinzugucken und sagt, sei mir Sünder gnädig. Zwei Menschen, gleicher Ort, vollkommen andere Einstellung und auch ein vollkommen anderes Urteil Gottes. Dieser ging gerechtfertigt, nämlich der, der sich demütigte, im Gegensatz zu jenem, der scheinbar dankbar war. Gott danke, dass du mich nicht gemacht hast wie diesen. Das ist eine Form von Dankbarkeit, das ist eine Form von Stolz. Das ist nicht dankbar, das ist Stolz und Überheblichkeit. Aber dafür, es geht noch weiter. Denn jeder, da steht jeder, also 100%, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber erniedrigt, wird erhöht werden. Wir haben es hier mit einem geistlichen Gesetz zu tun. Jeder heißt 100%. Jeder heißt jeder. Braucht man nicht weiter auszuführen. Wenn du jemanden siehst, der sich selbst erhöht, kannst du sicher sein. Kannst du dich sozusagen zurücklehnen und sagen, lass ihn machen, es dauert noch 1, 2, 3 Tage, Wochen, Monate, Jahre. Egal, es dauert nur noch eine bestimmte Zeit und er wird erniedrigt werden. Und das mache nicht ich, das wird von anderer Stelle entschieden und durchgeführt. Weil der Hochmütige, der hat ja nichts. Der meint ja, wie wir es gerade gelesen haben, der meint ja, er stehe fest. Er glaubt das, er in seinem Denken glaubt das. Aber es ist nicht so. In seinem Weltbild sind alle anderen uninteressant. Nichts wert, zumindest weniger wert als ich. Der Hochmütige muss sich selber loben, der muss es selber immer wieder hören. Und wenn er es nicht von anderen hört, muss er sich selber sagen oder immer wieder in Erinnerung bringen. Und wenn er sich selber nicht mehr loben kann, wenn er sich selber nicht mehr erheben kann, dann muss er zu der anderen Strategie greifen. Dann muss er andere drücken, dann muss er andere fertig machen. Aber er selber muss auf jeden Fall höher sein. Vielleicht ist euch das schon mal bewusst geworden oder habt ihr schon mal gemerkt, die einen finden sich toll und die anderen gehen nach unten, machen die anderen fertig. Ist aber das gleiche Schema, ist das gleiche Prinzip. Es muss ein Abstand sein zwischen diesem Menschen und allen anderen. Und wenn man das mal so liest und wenn man das so überlegt, fallen einfach auf einmal viele, viele Menschen ein, wo man merkt, oh, der, genau da habe ich das auch immer. Und, ja. Predigten müssen erstmal zu mir, zu sich selber gehalten werden. Wer hier vorne steht, in meinem Falle ich, muss mich selber erstmal fragen, wo ist das in meinem Herzen, wo verurteile ich vielleicht nicht mit Worten, also mit laut ausgesprochenen Worten, sondern mit Gedanken, andere Menschen, die nicht in meiner, worauf ich halt gerade so stolz oder was auch immer bin, wo die halt angeblich nicht zu mir passen. Aber Gottes Wort sagt es und Gottes Wort sagt Vorsicht. Vorsicht. Und es gab mal eine Zeit, da habe ich gedacht, die Hochmütigen, die entschuldigen sich nie. Das ist ein Kriterium, woran du sie erkennst, wenn es irgendwie mal Stress, Streit oder sonst irgendwas gibt. Ein Hochmütiger wird sich niemals entschuldigen. Bis ich vor Jahren im Fernsehen mal ein Interview mit oder gegen Joschka Fischer gesehen habe. Und Joschka Fischer wurde so in die Enge manövriert, dass er sich nur noch entschuldigen konnte. Die haben ihm so viel gesagt und getan und gemacht und am Ende musste er sich entschuldigen. Aber wer diesen Bericht gesehen hat und gesehen hat, wie sich Fischer entschuldigt hat, der wird gemerkt haben, Fischer hat diese Situation versucht, zu seinem Vorteil zu nutzen. Er hat es so plakativ gemacht und hat gesagt, hier habt ihr euren Willen und jetzt müsst ihr mir entgegenkommen. Und das war so gruselig, sich das anzugucken, eine gute Sache, eine Entschuldigung zu missbrauchen, um andere zu versuchen zu manipulieren, um, weil er sich entschuldigt hat, müssen die anderen ihm jetzt gefälligst gehorchen. Boah, das war gruselig. Aber vielleicht merkt ihr auch an euch oder an, ist ja erstmal auf euch bezogen, auch eine Entschuldigung, eine scheinbare Entschuldigung, kann eine Form von Hochmut und Arroganz zu sein. Ich lasse mich jetzt zu dir herab und entschuldige mich bei dir. Du bist es aber, ich tue es für dich. Es gibt solche Menschen. Und es ist so schwer, sie zu erkennen. Aber es ist so leicht, es an Gott abgeben zu können und zu wissen, ich muss nicht in ihren Herzen gucken. Ich muss sie nicht richten oder irgendwas. Aber ich weiß, es ist in meinem Herzen drin. Und es ist in so vielen Menschen, die uns hier in der Bibel berichtet werden. Und es ist eine Sache, der wird sich Gott annehmen, weil das kann er nicht stehen lassen. Den Hochmütigen kann er nicht in seiner Position belassen. Der Teufel, der Luzifer, war der schönste, der beste, der tollste Engel. Und vielleicht, da steht nicht drin, vielleicht glaubte Luzifer, Gott braucht mich. Das steht nicht drin, das könnte eine Vermutung sein. Aber er hatte so viel Macht und Pracht und Herrlichkeit. Und er ist hochmütig geworden. Und das konnte Gott selber nicht stehen lassen. Und er hat sich dieser Sache angenommen. Und es konnte auch kein anderer diesen Luzifer aus seiner Position bringen. Aber Gott hat es getan. Und sehr schnell. Hat nicht lange gewartet. Wer glaubt zu stehen, sehe zu, dass er nicht falle. Und denkt vielleicht auch mal an solche, ich sage jetzt mal Joschka Fischer, ist ja eine Person des öffentlichen Geschehens, den darf man ja so namentlich nennen. Aber denkt mal an solche Leute und denkt auch immer an euch, was ist in meinem Herzen? Was ist wirklich da? Gebe ich etwas vor, benutze ich etwas? Ich habe das ja mal vor ein paar Bibelstunden erzählt, wie auch in der Esoterik-Szene momentan Entschuldigungen gerade benutzt werden, um etwas zu erreichen. Für die, die es noch nicht kennen, es geht einfach darum, dass Menschen heutzutage in den Führungsseminaren lernen, Entschuldigungen, wie es in der Bibel dann heißt, zu missbrauchen. Zu Deutsch, man entschuldigt sich, nicht weil es einem leid tut, sondern wenn man weiß, wenn ich mich entschuldige, da denkt der andere, ich bin ein nettes Kerlchen und dann kommt er mir entgegen. Es ist Berechnung, es ist Manipulation. Es ist nicht von Herzen. Aber du und ich, wir sollen unser Herz prüfen, hinterfragen, warum tue ich das? Was ist meine Motivation? Suche ich Ehre von Menschen oder bei Gott? Und wenn ich sie bei Gott suche, dann bleibe ich in meiner Stellung. Und da bin ich gut und damit richtig. Und da bin ich hingestellt von Gott. Und da will er mich gebrauchen. Ich gebe euch noch einen Vers, noch ein paar. Diesen auf jeden Fall noch. 1. Petrus 5, Vers 5 und 6. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Älteren unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen. Mit Demut, also mit Bescheidenheit, bekleiden. Denn Gott widersteht, also stellt sich gegen, weist ab, heißt widersteht, also stellt sich gegen den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Andere Übersetzung, wendet er sich in Liebe zu. Fand ich auch noch schön. Den Demütigen wendet er sich in Liebe zu. Konsequenz, Folge, Doppelpunkt. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe oder aufrichte zu seiner Zeit. Und die Gefahr haben leider, oder zum Glück, weiß man jetzt nicht, besonders begabte Menschen sind in der größten Gefahr, hochmütig zu werden. Wenn du etwas ganz besonders gut kannst, was auch immer das ist, bist du in der Gefahr, dir auf diese Gabe etwas einzubilden. Jetzt weiß hoffentlich jeder, wo er besonders begabt ist. Und das ist ja auch nicht schlecht, weil du bist ja begabt worden. Gott hat dich ja begabt, hat dir etwas geschenkt, ein Talent, eine Gabe, was auch immer. Oder muss auch, kann ja auch irgendwie Besitz oder sonst irgendwas sein. Und er hat dir etwas gegeben. Und das ist ein Geschenk. Aber wenn du es hast, Vorsicht, weil es könnte dich zum Hochmut verleiten, weil das heißt ja du und der andere nicht. Und mit der Einstellung des Teufels, der Einstellung von vielen Menschen, könntest du aufgrund dieses guten Geschenkes, dieser guten Gabe, hochmütig werden. Auf diese Sache, die du da hast und der andere nicht. Und da ist die Frage, wie gehst du mit dieser guten Sache um? Die Gabe an sich ist gut, von Gott geschenkt. Aber du kannst sie missbrauchen, wenn du sie auf dich beziehst. Es muss keine Gabe sein, es kann auch Wissen sein, es kann Erkenntnis sein, die du hast, die andere nicht haben. Dann bist du der überhebliche Lehrer, der mit dem Kleinen da unten mal eben zeigt, wo es lang geht. Es kann deine Schönheit sein. Wenn ich so auf YouTube gucke und ein Video geguckt habe, dann kriege ich den nächsten Vorschlag, wie wichtig heute Schönheit ist. Mich kann ich vorstellen, aber es ist so. Da ist der eine oder die eine schöner als die andere. Weil sie so schön ist, ist die andere halt, ne? Und da kriegst du noch mehr Werbung, guckst du, wie viel Geld dafür investiert und wie viel Stimmen. Aber das ist wichtig heutzutage. Es ist ja nicht schlecht, schön zu sein. Es ist ja auch ein Geschenk, wenn jemand dich besonders schön gemacht hat. Aber den Stellenwert, den das heutzutage bekommt. Und die Art und Weise, wie die Schönen mit den Hässlichen umgehen, das ist natürlich total daneben. Stell dir vor, du bist in eine besondere Stellung berufen. Du hast Macht über andere Menschen. Gefährlich. Aber auch gut. Wenn du eine gute Führungskraft bist, preis den Herrn, für dich und für deine Angestellten. Wenn du ein arroganter Chef bist, ja dann gute Nacht. Lord Acton hat einmal etwas gesagt, Macht korrumpiert. Vollkommene Macht korrumpiert vollkommen. Macht an sich haben ist nicht schlecht, ist gut, kann dir von Gott gegeben sein. Wenn du Menschen in der Politik hast, die Verantwortung tragen oder in der Wirtschaft oder irgendwo, wenn du richtig gute Leute hast und die haben Macht, und die setzen die richtig ein, ist das ein Geschenk Gottes. Wenn du aber mit dem Geschenk nicht richtig umgehen kannst und sagst, haha, jetzt bin ich es und das nehme ich erstmal für mich. Wer glaubt zu stehen, sehe zu, dass er nicht falle. Du hast eine Verantwortung, du hast eine Stelle und wenn sie gut und hoch ist, ja wunderbar. Aber wenn du anfängst, dir etwas einzubilden darauf und gerade in dem Moment, wo es eine hohe Stellung, ein besonderes Aussehen, eine besondere Intelligenz, eine besondere Gabe, was auch immer besonders mehr, höher als andere ist, bist du in der Gefahr, hochmütig zu werden. Das musst du wissen. Muss ich wissen. Was ich habe, habe ich geschenkt bekommen. Und wenn die Schlange wieder zischt, dann nimm dich doch vielleicht mal ein bisschen zurück und guck mal, wie du damit umgehen kannst, mal zur Seite gestellt zu werden, mal nicht im Mittelpunkt zu stehen. Mal einfach zu gucken, diese Besprechung kann vielleicht auch ohne mich stattfinden. Stehst du das durch, jetzt auf die Geschäftswelt bezogen? Oder schaffen die anderen das nie so gut wie du? Wenn ich mal in Rente gehe, die Firma wird sich wundern ohne mich. Denkst du so? Kannst du jetzt in Firma, kannst du auf Familie, kannst du auf alles beziehen? Das zeigt dir dein Herz. Ich habe noch eine Viertelstunde, ich brauche noch ein paar Verse. Psalm 10. Der Gottlose sagt in seinem Hochmut, andere Übersetzung, Größenwahn, das musste ich mir aufschreiben. Der Gottlose zeigt in seinem Größenwahn, er wird nicht nachforschen. Alle seine Gedanken, seine Pläne sind, es gibt doch gar keinen Gott. Und dann habe ich mal nachgeguckt, es gibt so ein ICD-10, also so ein Katalog, wo die ganzen Krankheiten aufgeführt werden und wo auch Wahrnehmungsstörungen aufgeschrieben sind. Also Wahrnehmungsstörungen, psychische Wahrnehmungsstörungen, jetzt nicht, ich kann dich nicht sehen, ich kann dich nicht hören, sondern psychische Wahrnehmungsstörungen. Stolz ist eine Wahrnehmungsstörung. Aber Stolz ist keine Krankheit. Es ist ganz wichtig, du kannst dich nicht berufen, ich bin ja krank. Du bist ein Sünder. Stolz ist eine Sünde. Aber es ist eine Wahrnehmungsstörung. Es ist eine wirkliche Wahrnehmungsstörung. Du siehst die Welt nur so, wie du sie sehen möchtest. Und den Satz fand ich gut. Was heißt, der Satz ist von mir, aber der Gedanke fand ich gut. Stolz ist eine Krankheit. Nee, Stolz ist eine Wahrnehmungsstörung. Aber es ist keine Krankheit, sondern es ist Sünde. Du kannst nicht sagen, ich bin ja nicht schuld. Doch. Gott sagt, du bist schuld. Psalm 49, Vers 21. Der Mensch, der in seiner Pracht, also Ehre, Ansehen und was er nicht alles so hat vor den Menschen, lebt und doch keine Einsicht, gleich dem Vieh, das umgebracht wird. Bitter, ne? Wenn du ein stolzer Mensch bist, vergleich dich Gott mit einem, ich weiß nicht, ob man das in der heutigen Zeit noch sagen kann, mit den ganzen Veganern und dieser, die Bibel sagt es halt, mit einem dummen Vieh. Nennt das anders. Vielleicht wird es irgendwann mal umgegendert oder was. Also die Bibel sagt es halt, gleicht einem Vieh, das umgebracht wird. In einer anderen Kultur, heute würde man das anders ausdrücken, aber der Gedanke bleibt dahinter. Der Stolze denkt und Gott denkt. wie man es ausdrückt, egal, aber der Gedanke ist dahinter wichtig und das haben die alle verstanden. Und wenn der Stolze da stand und jeder, der ihn gesehen hat und so erkannt hat, dachte, des Kaisers neue Kleider, naja, er sieht aus und er denkt selber von sich, er wär's und jeder andere hat geguckt und knallt mir jetzt bloß das Lachen und Gott denkt, ja, der Mensch in seiner Pracht und Herrlichkeit ist doch eigentlich nur so ein Vieh. Sprüche 8, Vers 13. Die Furcht, kann man auch mit Ehrfurcht übersetzen, des Herrn bedeutet, das Böse, also das ist jetzt die Sache, nicht die Person, aber die Person natürlich auch, aber vom Sinn hier die Sache, das Böse, also die bösen Dinge zu hassen, Stolz und Übermut, Übermut kennt ihr ja, Hochmut, Überheblichkeit, kann man alles gleich übersetzen, Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund, im Englischen heißt das perverse, pervers, also nicht unbedingt sexuell pervers, sondern also pervers, verdreht, verkehrt, also pervers heißt eigentlich nur verdreht, also ein verdrehter Mund, ein Lügenmund, hasse ich, das sagt Gott, hasse ich, da habe ich nichts mit zu tun, das ist mir absolut zuwider. Sprüche 11, Vers 2, Übermut folgt Schande, bei den Demütigen aber ist Weisheit. Sprüche 13, Vers 10, durch Übermut, wie gesagt, immer auch stolz zu übersetzen, entsteht Streit, Zank, also unter den Menschen, auf dieser Ebene ist das jetzt bezogen, Sprüche klar, also auf dieser Ebene, auf der menschlichen Ebene, durch Übermut oder Stolz entsteht Streit, wo man sich aber raten lässt, da wohnt Weisheit. Versuch mal, einen stolzen Menschen zu belehren. Okay. Aber es gibt Menschen, die verstehen gewisse Sachen nicht. Und du denkst, was machst denn du? Dem muss man doch sagen, dass er jetzt ein bisschen daneben liegt, dass er falsch liegt. Aber versuche mal, einen stolzen Menschen zu belehren. Vielleicht habt ihr schon mal gemerkt, dass Leute, Stolze halt sagen, das wäre dumm. Wenn ein stolzer Mensch sagt, eine Sache ist dumm, dann zeigt er eigentlich nur, dass er es nicht verstanden hat. Wenn ihr euch diese Diskussion im Fernsehen anguckt und wo die ganzen Profis und weiß ich nie was, wo die alle ihre Abschlüsse gemacht haben und die Meinung des anderen, der auf einem anderen Gebiet genau so einen Abschluss hingelegt hat und den anderen als dumm oder unfähig oder was auch immer qualifizieren, also disqualifizieren wollen, zeigen sie eigentlich nur ihre eigene Dummheit. Und das wusste schon Sokrates von 400 vor Christus. Ihr kennt das Zitat, für die, die es nicht kennen, wiederhole ich es noch oder sage ich es überhaupt erstmal. So einfach. Sokrates hat erkannt, ich weiß, was ich eigentlich nichts weiß. Ich weiß, dass viele Leute auf vielen Ebenen mir so viel zu sagen haben. Und der Sokrates ist über den Marktplatz in Athen gegangen und hat die Leute erstmal angelabert und hat mit denen gesprochen. Über alles Mögliche und hat sich angehört, was sie dazu zu sagen haben, hat kluge Fragen gestellt und hat sich von denen auf ihrem Gebiet Weisheit schenken lassen. Einfach so im Gespräch miteinander, guck mal, was denkst du dann, wie funktioniert das denn? Wow! Ein weiser Mann hat gemerkt, eigentlich weiß ich gar nichts und alle hier, jeder von denen, die in Athen auf dem Marktplatz kommen oder die hier in der Gemeinde sitzen, jeder von euch, von den Athenern, von jedem kann ich irgendwie noch ein bisschen was lernen. Und jetzt nicht drüber reden, wie Sokrates sterben musste, weil das ist auch eine Konsequenz von der Macht, die danach er das nicht haben konnte, aber die Einstellung war doch super. Und die Einstellung der Stolzen ist, wenn ich das nicht verstehe, dann muss das dumm sein, dann kann das nichts sein. Wenn Leute dich und deine Meinung einfach so abqualifizieren, könnte das eine Form von Stolz sein. Aber auch wenn du einfach sagst, das ist doch blöd, was du mir da erzählst, kann es genauso sein, dass in deinem Herzen ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr, Stolz und Hochmut sich gerade eingenistet haben. Zwei habe ich noch. Sprüche 21, 24. Ein Übermütiger, andere Übersetzung, Englisch heißt es, wer verächtlich auf andere herabsieht, also ein Übermütiger, ein immer, und ein vermessener Mensch, Spötter wird er genannt, handelt in frevelhaftem, maßlosem Übermut. Ich habe mal einen Spruch gelesen, habe ich mal aus dem Internet nochmal rausgesucht, wie er genau heißt. Da heißt es, irgendwie ein deutsches Sprichwort, weiß nicht seit wann und woher, Dummheit und Stolz wachsen auf einem Holz. Kennt man wahrscheinlich nicht mehr, aber mir hat er was gesagt. Dummheit und Stolz wachsen auf einem Holz. Zu Deutsch, das sind die Früchte von einem Baum. Kommt aus der gleichen Wurzel. Wenn einer dumm ist und wenn einer stolz ist, ist das meistens parallel. Viele Dumme erkennen gar nicht, dass sie dumm sind. Und viele Stolze erkennen nicht, dass sie dumm sind. Und ein stolzer Christ ist eigentlich gar nicht denkbar. Zumindest von der Sache her nicht denkbar, dass es viele stolze Christen gibt, ist was anderes. Aber eigentlich ist ein stolzer Christ ein weißer Rabe oder ein schwarzer Schimmel oder irgend sowas eigentlich, was es vom Wort gar nicht geben kann. Weil ein Christ ist von der Definition her ein Nachfolger Christi. Und das schließt Stolz aus. Aber es gibt so viele davon. Überall. Auch hier leider. Aber es geht nicht. Von der Sache her kann es nicht sein, und jetzt wieder im Rückgedanken her, Todsünden, erste Todsünde, Hochmut, Stolz. Da haben sich die katholische Kirche wirklich was bei gedacht, als sie überlegt haben, was sind denn wirklich die schlimmsten Dinge, die ein Mensch so vollbringen kann. Es steht nicht umsonst da. Wisst ihr eigentlich, dass das einsam macht? Wisst ihr eigentlich, dass die ganzen stolzen Menschen total einsame Menschen sind? Weil die haben ja keinen, der auf ihrer Ebene so existieren kann. Die schweben ja auf solchen Sphären, da kommt ja niemand hin. Solche Leute sind leider, oder zum Glück, wie auch immer, sehr, sehr einsam. Vielleicht sind sie selber in Schuld. Ohne Wertung jetzt, aber vielleicht merkt ihr das. Solche Menschen, die sehr viel von sich halten, werden nie jemanden finden, mit dem sie befreundet sein können. Oder der Lust hat, überhaupt sich mit ihnen mal zu unterhalten. Weil es kommt ja immer von oben herab. Stolze Menschen sind sehr oft sehr einsam. Zumindest im Herzen. Und wenn sie Leute um sich herum haben, dann haben sie vielleicht Fans um sich herum, aber keine wirklichen gleichberechtigten Freunde. Und beziehungsfeindlich ist das sowieso. Weil wie willst du mit einem stolzen Menschen eine Beziehung auf Augenhöhe führen? Es geht nicht. Wenn ein stolzer Mensch eine Beziehung braucht natürlich auch, wenn er sie führt, dann braucht er den anderen für sich. Als Anbeter, als Erfüllungsgehilfe für seine Bedürfnisse, als was auch immer. Aber mit einem stolzen Menschen auf Augenhöhe zu leben, gleichberechtigt, geht nicht. Es geht nicht, es geht von der Sache her nicht. Weil der Stolze etwas sucht, was er dem anderen nie finden wird. Außer, ich habe jetzt nicht die Zeit, diese Geschichte zu erzählen, aber er kennt das ja wahrscheinlich von dem Narziss, der ins Wasser geguckt hat und sein eigenes Spiegelbild gesehen hat und vorher seine Freundin dann halt hatte und diese Freundin hieß Echo, ich habe das schon mal erzählt und es ist so toll, dieses Echo, die hieß wirklich so, hat ihm halt immer geechoed. Hat ihm halt immer wiedergegeben, wie schön er war, wie toll er war. Aber irgendwann hat Narziss gemerkt, das reicht mir nicht. Die wahre Schönheit finde ich nur in mir selber. Dieser Mann, ich weiß gar nicht, ob es ihn wirklich gegeben hat oder ob das nur eine Legende war, aber auf jeden Fall, der war so einsam, wie die anderen hochmütigen, stolzen Menschen heutzutage auch sind. Und sie suchen etwas, was ihnen regelrecht zur Sucht, zum Verlangen wird. Das zu kriegen, immer wieder neu zu kriegen. Immer wieder neue Bestätigung, immer wieder neue Anerkennung. Das brauchte der Teufel. Das brauchen viele von uns auch. Und diese Sucht macht unfähig, einem anderen als Bruder und Schwester, als Gleichberechtigter, als Freund wirklich zu begegnen. Der letzte Vers, und ich weiß, den kennt ihr alle, steht in Sprüche 16, Vers 8. Stolz kommt vor dem Zusammenbruch. Und Hochmut kommt vor dem Fall. Vor dem Sturz, vor dem auf den Boden knallen. Stolz kommt vor dem Zusammenbruch. Vorher wird er stolz. Und nachher liegt er am Boden. Und stolze Menschen haben in dem Moment wahrscheinlich keinen mehr, der sie aufrichtet. Weil die haben sich ja vorher mit allen schon verscherzt. Weil die waren ja vorher so überheblich, so über der Welt schweben, dass sie niemanden gebraucht haben, außer sie konnten den anderen mit ihrer Schönheit imponieren, mit ihrem Intelligenz danach überzeugen oder sonst irgendwas. Sie hatten ja immer, sie brauchten ja niemanden. Sie waren ja immer autonom. Und wenn sie mal jemanden brauchten, dann haben sie ihn bezahlt. Das ist böse gesprochen, aber sie waren immer nur auf sich selbst angewiesen. Und sahen sich bis zu einem gewissen Punkt darin bestätigt. Und die Bibel ist sehr dagegen. Und ihr wisst, wie Jesus bezeichnet wird. Ihr wisst, wie unsere Verheißungen für die Zukunft sind in der Bergpredigt. Den Demütigen gibt er Gnade. Wir haben viele Verse gelesen, wo er den Stolzen richten wird. Aber der Hochmütige lebt irgendwo in dieser Wahrnehmungsstörung. Ich finde das gut. Also ich finde nicht gut, dass er darin lebt, aber ich finde es gut, dass es so beschrieben wird. Er nimmt etwas wahr, aber es ist nicht wahr, was er nimmt. Es ist in seiner Sicht wahr. Es ist eine Störung. Aber diese Störung ist keine Krankheit, sondern sie ist Sünde. Und Sünde, da kannst du etwas gegen tun. Gegen eine Krankheit. Was willst du gegen eine Krankheit tun? Medikamente nehmen, Therapie machen, aber gegen eine Sünde kannst du etwas tun. Es ist viel besser, dass es eine Sünde ist, dass es eine Krankheit ist. Wenn es eine Krankheit wäre, bräuchtest du Therapie, bräuchtest du einen guten Arzt, brauchst du viel Geduld. Bei einer Sünde hast du die Verheißung, die Zusage Gottes, tut Buße und ich werde euch vergeben. Ist viel besser, viel effektiver und viel hoffnungsvoller zu wissen, es gibt Hoffnung, aber nicht bei Menschen, sondern bei Gott. Der Hochmütige meint erstmal, es muss sich alles um ihn drehen. Aber Gott kann ihm zeigen, dass sich alles nur um ihn dreht und dass es da richtig ist und dass er da Hilfe kriegen kann. Hilfe, die er sich von anderen sowieso nicht erwartet. Ich sage das jetzt mal ganz platt zum Abschluss. Der Hochmütige hat auch eine Verheißung. Die Verheißung, dass Gott ihn nämlich in seine Schranken weisen wird. Dass er mit seinem Leben, mit seiner Tour so nicht weitermachen kann. Dass Gott ihm sagt, stopp. Das mag der Hochmütige natürlich nicht. Das ist für ihn keine Verheißung. Das macht ihm erstmal Angst. Weil wir haben ja gelesen, der Hochmütige glaubt nicht an Gott. Alle seine Worte, Gedanken, Pläne sind, es gibt gar keinen Gott. Wie gesagt, es gibt auch hochmütige Christen, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber erstmal glaubt er nicht, dass es etwas gibt, was über ihm steht. Aber Gott sagt, ich will mich auch dieses Hochmütigen annehmen. Auch dieses Hochmütigen. Und dann darf der Hochmütige wissen, er muss nicht leisten, sondern er darf empfangen. Für mich waren diese Sachen so interessant, dass ich mir gedacht habe, ich gucke mir die nächsten Todsünden auch noch an. Gibt es noch 6, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch 6 Predigten zu dem Thema haben werden. Das nächste ist Habsucht. Oh, ganz gefährliche Nummer. Aber es ist auch heilsam, einfach mal in sich selber reinzuschauen und zu fragen, gehöre ich auch mit dazu? Ist auch in mir so etwas, wo ich im falschen Sinne stolz bin, hochmütig bin, eitel bin, überheblich bin? Und wie gehe ich damit um? Und die Therapie Gottes heißt, tu Buße. Einfach. Für ein Hochmütigen besonders schwierig, aber hochgradig effektiv. Stehen wir auf und beten wir noch zusammen. Herr Jesus, wir sind dir dankbar dafür, dass du uns kennst, dass du uns angenommen hast und dass du weißt, wie du mit uns umzugehen hast. Wir selber hätten es wahrscheinlich oft ganz, ganz anders, aber wir wissen, dass deine Worte wirkliche Hilfe sind. Du bist unser Arzt, du bist unser Helfer. Und wir wollen uns dir anvertrauen für solche Dinge, wenn wir das gerade in unserem Leben merken, aber auch die vielen, vielen anderen ja, unschönen Dinge, die du Sünden nennst. Herr, gib viel Gnade für unseren Alltag, für unser jetzt langes Wochenende, wenn morgen auch noch frei ist, für die ganzen Begegnungen, die wir immer wieder in diesem Leben haben dürfen. Wir wollen dir vertrauen, wollen uns dir als allererstes anbefehlen und dich um viel Gnade für uns und unser Zeugnis hier auf dieser Welt bitten.